Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir sind in 2025 angekommen, nach unseren Alben des Jahres. Falls ihr die verpasst habt, könnt ihr gerne nachhören auf feuilletöne.de. Und in 2025 werden wir uns, wie auch schon im letzten Jahr, mit einigen Philosophen befassen. Dieses Jahr wird unter anderem unser Hannah-Arendt-Jahr. Wir werden uns befassen mit Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, mit der Vita Activa, über die Revolution, mit Macht und Gewalt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das in diesem Jahr besonders wichtig ist. Nicht nur, weil ihr 50. Todestag in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob man den feiert oder betrauert.
Es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, über sie zu reden.
So ist es, so ist es. Heute allerdings befassen wir uns mit einem ganz anderen Philosophen. Mhm. Der vielleicht dem einen oder der anderen noch gar nicht so sehr auf dem Schirm ist, mich eingeschlossen. Denn wir reden heute über den rumänisch-französischen Philosophen und Essayisten Emil, ich habe es mir aufgeschrieben, Cioran. Jo. Cioran oder im Französischen halt Cioran. Der bekannt ist für seine sehr pessimistische und skeptische Weltsicht, aber natürlich ist da wieder einiges mehr zu holen. Und darüber wollen wir heute im Detail sprechen. Mhm. Erstmal kurz zur Person. Emil Cioran wurde am 8. April 1911 in Rachinari in Siebenbürgen geboren, verstarb 1995 in Paris. Er studierte Philosophie an der Universität Bukarest und vertiefte seine Studien später in Berlin. Im Jahre 1937 zog er dann nach Paris, ins Exil sozusagen, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hat und dann auch hauptsächlich in französischer Sprache publiziert. Zur zeitlichen Einordnung, sein Schaffen fällt natürlich in die Mitte des 20. Jahrhunderts, fällt auch in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, eine Zeit geprägt von Umbrüchen, von sehr existenziellen Fragestellungen, und genau in diesem Bereich kann man ihn auch philosophisch verorten. Er reflektiert die Sinnsuche dieser Epoche, er wendet sich dabei gegen traditionelle philosophische Systeme und stellt stattdessen persönliche Reflexionen und vor allem Aphorismen, für die er auch sehr bekannt ist, in den Vordergrund. Er befasst sich mit Themen wie Krankheit und Leiden, das ist auch ein schöner Buchtitel von ihm, dem Unglück der Geburt, mit Tod und Sterben, und über all das wollen wir jetzt noch weitersprechen.
Ja, man könnte sagen, das Gegenteil von Hannah Arendt, ne?
Genau, ein wenig schon, ja.
Ja, weil sie immer von der Natalität gesprochen hat, der Gebürtlichkeit. Mhm. Und damit steigen wir jetzt auch mal ein, denn der Moment der Geburt ist für Cioran das zentrale Motiv, den er als Beginn einer lebenslangen Qual beschreibt. Die Existenz empfindet er als chronische Krankheit, die letztlich zum Tod führt. Und das ist ja, wenn man das so hört, erstmal negativ. Aber wie immer kann man das natürlich unterschiedlich lesen, denn zunächst einmal klingt das alles doof. Auf der einen Seite steht dann natürlich auch diese existenzielle Verzweiflung, die jeden Augenblick des Lebens bestimmen kann. Aber auf der anderen Seite bietet das Leiden eine Reflexionsfläche, die uns das Leben bewusster werden lassen. Und uns somit die Möglichkeit für einen anderen Umgang mit der eigenen Endlichkeit gestatten. Du hast ja schon gesagt, dass er in seinem Werk diese Themen Existenz und Sterben und Tod und Krankheit und vor allem auch Schmerz aufgreift und das Ganze zu so einer Art kritisch-skeptischen Anthropologie klöppelt. Und warum macht er das? Naja, er macht das, um darauf hinzuweisen, dass das Dasein, so wie es größtenteils von uns verstanden wird, nur eine Täuschung ist, die wir selbst aufrechterhalten, die wir aber überwinden könnten, wenn wir dies denn wollten. Dabei geht er nicht systematisch vor, das möchte er auch gar nicht. Systemphilosophie ist ihm völlig fremd und verachtet er auch. Ganz im Gegenteil, er verwirft immer wieder, was er einst sagte. Er bleibt vage, verneint und bejaht immer wieder die gleichen Positionen. Und in diesem ganzen Gewusel der Gedanken findet man zwei wesentliche Dinge. Erstens, der skeptische Zweifel lässt Bejahung und Verneinung, also Position und Gegenposition, hinter sich. Und zweitens, der skeptische Zweifel ist wenigen vorbehalten und er bleibt stets dabei, dass der Mensch sich von seiner überheblichen Stellung befreien sollte, um die Welt und sich selbst aus anderen Perspektiven kritisch betrachten zu können.
Diesen Teil fand ich sehr spannend, dass er halt sich ja geradezu aufregt, wie unschlau es ist, dass wir uns ständig die Frage stellen, dass wir im Grunde auch ganz tief ins Zentrum von Philosophie stellen, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Mhm. Wie viele Religionen wir uns ausgedacht haben, wie viele Systeme halt, um diese Fragen zu beantworten, die sich darum drehen. Und er ist natürlich der Meinung, dass unser Dasein, dass unser Leben von Natur aus leidvoll, ja, aber vor allem halt auch ohne Sinn ist. Mhm. Aber ohne, dass das Traurigste wäre, über das er schreibt. Sondern im Gegenteil, das ist ja eigentlich etwas Befreiendes für ihn, wenn ich das richtig verstanden habe, wie für viele andere Philosophen.
Genau. Und vor allem das Leiden ist wichtig. Mhm. Aber zunächst einmal ist der Mensch am Leben erkrankt und durch diese Krankheit führt halt zum Tode. Und das sieht er aber auch als Chance. Nämlich als Chance, aus der Verzweiflung eines dahingelebten Daseins zu entfliehen. Wenn sich nämlich der Mensch bewusst macht, dass die Fragen nach dem Unmöglichen, also nach dem Ursprung unserer Existenz, nicht beantwortbar sind, werden sie zum Antrieb des menschlichen Daseins, zum Grunde genommen, was du gerade schon gesagt hast. Wenn nämlich diese ganzen Sachen wie Leben, Leiden, Sterben, Schicksal oder Krankheit lösbar wären, oder wir das alles verstehen würden, dann hätte es seiner Meinung nach gar keinen Sinn, überhaupt noch zu denken. Da das aber so ist, da wir das alles nicht lösen können und da wir das auch alles nicht verstehen, lohnt es sich natürlich zu denken. Und diese ganze Leiderei, die beginnt halt mit der Geburt. Sagt er. Ne? Niemand erholt sich von der Krankheit, geboren zu werden. Sagt Chodron. Und dennoch nehmen wir das Leben hin und ertragen es, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir eines Tages doch noch davon geheilt werden. Die Jahre vergehen und wir stellen fest, nee, schade. Ist nicht so. Begründung? Wenn das menschliche Leben und die Geburt eines Menschen eine gelungene Schöpfung zum Beispiel eines Gottes wäre, dann würde sich der Mensch in seiner Existenz nicht unwohl fühlen und leiden müssen. Uns wird die wichtigste Entscheidung, die für die eigene Existenz getroffen werden kann, abgenommen. Und es besteht keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Die Existenz beginnt nicht mit der Geburt, sondern sie endet mit ihr. Warum? Weil sie den Menschen aus der unendlichen Leere des Nichts herausreißt und ihn zu einem Menschen verflucht und ihn dadurch der Endlichkeit preisgibt. Wir waren also quasi vorher unendlich und dadurch, dass wir geboren werden, sind wir plötzlich endlich.
Das ist schon ganz schön gemein. Da muss ich ihm zustimmen.
Ja, ne?
Und nicht nur deswegen fand er ja grundsätzlich die Nicht-Existenz auch eher erstrebenswerter.
Genau. Richtig, genau. Das war eigentlich das Beste. Das war eigentlich das Allerbeste, wenn du davon verschont bleibst. Von dem Ganzen. Also wir haben es das ja nicht ausgesucht. Ne? Also das ist ja tatsächlich, nach seinem Dafürhalten ist es das Beste, wenn uns das gar nicht erst passiert. Also wir wählen unsere eigene Existenz natürlich nicht, sondern wir sind, vom Zufall lebenslang fremdbestimmt. Von der Welt, in die wir geworfen wurden, und die uns leiden lässt. Existenz stellt für ihn also eine Qual dar und diese ist am Ereignis der Geburt verortet. Ursache hierfür ist nicht etwa der Tod, sondern eben die Geburt. Diese ganze Leiderei ist also nicht vom Tod her zu denken, sondern von der Geburt. Der Tod wird zu einer Konsequenz der Geburt und beendet für den Menschen die lebenslange Qual der Existenz. Also den Tod gibt es natürlich auch nur wegen der Geburt, ne? Die Geburt ist der einzige Moment in unserer Existenz, den wir nicht beeinflussen können, weil wir nämlich selbst den Tod beeinflussen können. Zum Beispiel können wir ihn selbst einleiten, theoretisch. Wir reden hier von gesunden Menschen, also nicht psychisch erkrankte Menschen. Das ist für ihn übrigens der Beweis der Freiheit.
Also die Tatsache, dass wir unser Leben beenden können, ist sein Beweis.
Ja, weil das kann kein Tier. Ein Tier kann sich nicht umbringen, das geht nicht. Nicht freiwillig. Es kann zwar Selbstmord begehen, wie die Lemminge, aber die machen das ja nicht freiwillig. Ist ja kein Freitod, sondern ein Selbstmord. Das ist eher Harakiri, was die machen, ne? Im übertragenen Sinne. Und dieser Freitod ist für ihn der Beweis dafür, dass es Freiheit gibt. Und dass das Leben nicht absolut ist. Sondern dadurch, dass man das kann, dass man das theoretisch könnte, und dass es das überhaupt gibt, macht es das Leben relativ. Und nicht mehr absolut. Und er wollte ja nicht in absoluten Kategorien denken. Und das macht demütig. Und das entspannt. Also trotz dieser ungewollten Geburt in das Leben hat der Mensch nach seiner Meinung nach, die Möglichkeit, sich mit seiner Existenz auseinanderzusetzen. Jedoch wird durch Kultur und Gesellschaft jegliches willentliche Vermögen unterdrückt, sich damit zu beschäftigen. Dementsprechend muss sich der Mensch gegen dieses Schicksal wehren und sich nicht diesem Ganzen beugen. Also dass zum Beispiel eben diese ganze, naja, wir versuchen das ja alles immer so zu verdrängen, ne?
Ja.
Diese ganze Geschichte, dass das Leben endlich ist, dass wir nicht wirklich freiwillig auf dieser Welt sind und wenn sie für manche Menschen noch so schön ist und so weiter und so fort. Und vor allem wollen wir uns natürlich auch nicht mit dem Tod beschäftigen, das wollen wir gar nicht. Und dabei ist ja gerade der Tod eigentlich das Gute. Weil es wäre ja furchtbar, wenn das Leben absolut wäre, das wäre ja ganz was ganz Grauenhaftes. Mhm. Weil dann hätten wir ja gar nichts mehr, was uns treibt. Und was das Ganze relativ macht. Und uns somit auch so ein bisschen den Druck nimmt. Mhm. Und wir hätten keine Freiheit eigentlich, oder noch weniger zumindest.
Das ist auch ein Gedanke, den wir bisher so noch bei keinem Denker, glaube ich, hatten. Suizid als, nee, überhaupt nicht als Lösung oder erstrebenswert oder irgendwie wichtig oder moralisch oder in irgendeiner Form das, sondern einfach so die Tür an der Seite, die man gehen kann, aber nicht muss und wodurch die einen quasi befreit. Mhm. Dadurch, dass sie immer da ist.
Dadurch, dass sie immer da ist. Dadurch, dass es diese Alternative gibt, macht es das Leben erträglicher. Mhm. Und jetzt muss man das natürlich philosophisch sehen, als Abstraktum und nicht als Konkretum. Ne? Es gibt lediglich die Möglichkeit. Niemand soll davon Gebrauch machen. Sondern das ist lediglich eine theoretische Möglichkeit. Das ist übrigens auch das, was Camus meint, wenn er davon redet, ob sich das Leben überhaupt lohnt oder nicht. Das ist natürlich eine rein theoretische Frage. Es geht nicht darum, das in die Tat umzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen, ob es nicht besser wäre, sich umzubringen oder so ein Quatsch. Das ist eine philosophische Frage, das darf man nicht durcheinander bringen. Es geht hier nie um physische Dinge. Sondern es geht lediglich um die Möglichkeit, die einem ja neue Perspektiven eröffnet. Und in diesem Fall eröffnet es einem die Perspektive der Freiheit und des Nicht-Absoluten. Es öffnet sozusagen und schließt nicht, wie viele immer so denken. Ne? Viele glauben ja immer, dass der Tod engt, dass es eine Verengung ist. Und bei Jordan ist das genau das Gegenteil. Es weitet das Leben. Weil es uns eine weitere Möglichkeit gibt. Und das hatten wir bis jetzt so tatsächlich noch nicht.
Ja, im Grunde entscheidet man sich ja quasi jeden Tag für das Leben, weil man könnte ja auch gehen.
Richtig, man könnte ja auch gehen.
Tatsächlich ein Öffnen.
Ja, genau. Camus würde sagen, wir revoltieren. Dagegen. Indem wir atmen oder essen und uns mit Freunden treffen oder lebenserhaltende Dinge tun. Nicht? So. Aber er hatte nicht diese Idee davon, dass das sich irgendwie, dass das weiten würde oder irgendwie so, sondern für ihn war ja die Frage eher, da ging es ja um den philosophischen Selbstmord und den eigentlichen und wie man das alles ins Verhältnis setzt und so weiter und so fort und was das denn alles bedeutet und so weiter und so fort. Und das wäre ja für ihn die einzige Frage, die es zu beantworten gelte, ob sich das alles überhaupt lohnen würde. So, und in diesem Fall geht es nicht darum, ob sich das lohnen würde oder nicht, sondern in diesem Fall geht es darum, dass der Tod das Gegenteil von dem ist, was viele Leute immer denken, nämlich nicht eine Engung, sondern eine Erweiterung des Ganzen, des Lebens. Quasi ein zusätzliches Feature. Nun, dennoch werden Sterben und Tod im Werk manchmal sehr ambivalent beurteilt von Jordan. Auf der einen Stelle scheint es die erhoffte Erlösung vom qualvollen Leben zu sein und auf der anderen Seite schildert er Sterben und Tod als etwas Unwichtiges, das sowieso unausweichlich eintreten wird. Und misst dem Ganzen keinen Wert bei, weil es im Dasein des Menschen lediglich die Konsequenz aus der verfehlten Schöpfung sei, wie wir schon gehört haben. Die Existenz selber ist natürlich ein Witz, dessen Pointe im ständigen Sterben liegt. Durch den Tod im Nichts verschwinden wir wieder, genauso wie wir erschienen sind. Und dadurch wird nicht nur der oder die Schöpfer, wer auch immer das sein mag, wie auch die Erschaffenen gedemütigt, denn keiner von beiden würde zugeben, dass die Schöpfung eine verfehlte ist, die die Endlichkeit zur traurigen Trophäe, die stolz angenommen wird, umwandelt. Und er wertet dies als positive Erfahrung, die nicht verschwiegen werden sollte, da sie ansonsten zur Verzweiflung führen kann. Weil sie elementar für das Bewusstsein der eigenen Existenz ist. Und das stimmt ja auch. Wird aber oft verdrängt, haben wir gerade schon gehabt. Nur wenn sich die Menschen dem Sterben und dem Tod stellen, gewinnen diese etwas Positives. Diese erweiterte Urteilsfähigkeit, die zwar nicht zu einer letztgültigen Wahrheit führen kann, aber zu einer Aussprache mit sich selbst in Form des Leidens, das sich nach außen artikulieren muss, um seine Kraft der Kritikfähigkeit entfalten zu können. Der Tod oder die Vorstellung vom Tod oder das Bewusstsein, dass das Leben schon Sterben bedeutet und unausweichlich irgendwann zum Tod führen wird, dies sind Erlebnisse bzw. Erfahrungen, die tiefgreifend sind und den Menschen aus sich heraustreten, Worte finden und diese nach außen tragen lassen. Der Mensch wird also durch sein Leiden, das er anhand der Vorahnung des Sterbens und des Todes erfährt, tiefgründiger, erkennt, dass die menschliche Existenz mehr bietet, als es auf den ersten Blick scheint. Also wieder bei diesem zusätzlichen Feature. Er erfährt, dass er diese Erfahrung selbst durchleben und sich selbst der Existenz stellen muss. Und ich glaube, das machen tatsächlich viele Menschen nicht.
Ja, das wirklich mal zu Ende denken und sich emotional dem stellen, dass man mal nicht mehr sein wird.
Genau. Und was das mit einem macht, und das ist natürlich nicht für jeden und für jede, aber das kann schon was Öffnendes haben. Was sehr Positives haben. Nun, dadurch, dass er nur aus seiner Wahrnehmung heraus die Welt erfahren kann, auch bestimmte Erfahrungen nur alleine einsam in seinem Körper machen kann, logisch. Also zwar gibt es die Möglichkeit der Empathie, jedoch führt diese schnell an die Grenzen des Selbst. Denn man kann nur annähernd mit anderen Menschen mitfühlen und nie erfahren, wie der andere wirklich fühlt. Der Mensch wird zurückgeworfen auf seine Entität, auf seine Einsamkeit in der Welt. Er kann zwar anderen Menschen seine Erlebnisse schildern, aber diese nicht mit ihnen als etwas Identisches teilen. Wir nehmen halt einmalig wahr. Niemand kann unsere Perspektive sehen, fühlen. Das geht halt nicht, ne? Weil wir eben einmalig sind. Und deswegen können wir zwar anderen was mitteilen, wir können anderen Menschen unsere Erlebnisse schildern, aber wir können diese nicht identisch mit ihnen teilen. Das wird immer unterschiedlich empfunden. Jeder Augenblick enthält Einsamkeit des Menschen in der Welt, die er als denkendes, reflektierendes Wesen aushalten und für sein Dasein nutzen sollte. Weil er sieht in dieser Einsamkeit eine Chance, sich über Konformitäten hinwegzusetzen. Sich von der Macht der Gesellschaft, der Kultur und der Zivilisation zu lösen und sich sein eigenes Bild der Welt und der Menschheit zu machen. Der Mensch soll die Welt nicht einfach hinnehmen, sondern soll sich ihr stellen, an ihr leiden, Schmerzen empfinden, an der eigenen Existenz erkranken, die letztlich zum Tod führen wird. Er ist also skeptisch gegenüber der Existenz, wie sie gelebt wird. Er verurteilt, wie wir mit dem Tod umgehen. Ne? Jetzt kommt was sehr Entscheidendes für ihn. Denn, sagt er, zum einen vergöttern wir die Schöpfung und die Geburt, stellen uns Menschen selbst aber als Halbgötter dar, die Neues erschaffen und Bestehendes zerstören können. Und zum anderen verneinen wir unsere eigene Existenz und den Tod, da beide auf die Endlichkeit verweisen. Das Sterben und der Tod gehören unweigerlich zum Leben dazu. Das Dasein ist ein endloser Todeskampf, der den Tod und das Leben nicht trennt, sondern diese verbindet. Und er verweist immer wieder darauf, dass der Mensch sich in eine übergeordnete Position setzt, die ihn gottähnlich macht, die ihn das endliche Dasein vergessen lässt. Und das führt dazu, dass der Mensch sich als Mensch verleugnet und sich als ein Wesen, das allen anderen Wesen überlegen ist, begreift. Es wird das Leben dem Dasein bzw. der Existenz vorgezogen. Also das eigentliche Leben, das, was du eben so machst tagtäglich, Leben, und das Dasein bist du selber, ne? Das ist deine eigene Existenz, das bist du. Und du bist der oder diejenige, die das Leben lebt. Weil nur Leben und darauf zu hoffen, dass das Sterben und der Tod so spät wie möglich das Leben beendet, einfacher ist, als eine Existenz zu führen, die bewusst mit der eigenen Endlichkeit umgeht. Die Hoffnung auf ein unendliches Leben, egal ob es durch das Jenseits, durch Technik oder sonst irgendwas möglich ist, ist weiterhin das, was den Menschen an etwas Übernatürliches oder an den Fortschritt glauben lässt. Und er sieht darin eine Selbsttäuschung, die den Menschen zugrunde gehen lässt, da sich dieser dadurch die Möglichkeit des Existierens verwehrt. Mit der Angst geht auch die Art und Weise des Sterbens und damit die Frage, wie man richtig stirbt, einher. Er sagt aber, es gibt keine Gebrauchsanweisung für das richtige oder gute Sterben. Das Sterben und das Bewusstsein vom Tod sind laut Chodan etwas, was nur dem Subjekt selbst vorbehalten bleibt. Er sagt weiterhin, dass es ein Problem sei, dass der bewusste Umgang des Subjektes mit dem Sterben und Tod in der Gesellschaft und Kultur als abnormal und degeneriert bewertet wird. Weshalb der Tod abstoßend wirkt? Weil er sich nicht normalisieren lässt und der Umgang mit diesem nur schwer zu ertragen ist. Der Mensch kann daran verzweifeln, da jeder Sinn durch das Nichts des Todes obsolet wird. Es wird deswegen versucht, sich an Sinninstanzen zu orientieren oder das Leben in irgendeiner Art und Weise zu verlängern. Viele Religionen versprechen das ewige Leben. Der Mensch versuche deswegen, sich ja in das Transzendente zu vertiefen oder selbst zu einem Halbgott zu werden oder sogar noch Gott zu werden. Bei jedem Versuch der Menschen, dem Tod zu entrinnen, steht die Angst vor diesem im Vordergrund. Ein Zitat von ihm ist: Alle, die sich an die Ewigkeit klammern, tun es aus Todesangst. Also ist ja so. Es gibt ja die Religion auch nur deswegen.
Ja, genau. Man braucht diese Illusion der Nachwelt, der des Himmels, der Hölle, was auch immer, Nirvana, damit wir ertragen können, dass wir eines Tages nicht mehr sind, weil dann können wir es einfach ignorieren.
Ja, klar. Genau.
Darin sind wir gut.
Daran sind wir sehr gut. Und wenn wir das schon nicht im Transzendenten, in der transzendenten Ewigkeit finden, dann bitte doch wenigstens im immanenten Später. Nicht? Sein Vorgriff auf Hannah Arendt. Da wird das noch ganz wichtig werden. Nicht? Und Chodan sagt aber, der Mensch sollte nicht Angst vor dem Tod haben, sondern sich auf ihn freuen. Denn er erlöst den Menschen vom unendlichen Leiden, das ihm das Leben zufügt. Das Beste und Befriedigendste am Leben ist laut Chodan der Tod.
Zugegeben, gerade unter der mit der Krankheit, über die er viel spricht, und seiner eigenen ständigen Schlaflosigkeit.
7 Jahre hat
muss
er
es sich oft so. Oh ja, muss es sich oft so angefühlt haben, ja.
Ja, wahrscheinlich, nicht? Aber auch das ist wieder individuell, sagt er. Ich glaube, die Essenz aus dem Ganzen ist, dass wir das zu sehr verdrängen und dass der Tod uns eine Perspektive gibt, die uns das Leben lebenswerter machen oder erträglicher machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz, die man daraus ziehen kann. Und dass wir als Gesellschaft oder als Mensch zumindest, als einzelner Mensch zumindest mal uns das an uns ranlassen sollten, weil das wichtig ist. Weil es nun mal auch der Realität entspricht. So, das muss nicht jeder und jede machen. Ich weiß auch, dass einige das auch gar nicht können. Ist auch völlig in Ordnung. Aber wer das kann, ich glaube, das macht einem zu einem entspannteren Menschen.
Ja, und es hilft, die Absurditäten des Lebens leichter zu nehmen.
Glaube ich auch.
Definitiv.
Das glaube ich tatsächlich auch. Außer diesem ganzen Tod und Gedöns und so, wir haben ja auch schon gerade von Leiden und Schmerz gesprochen. Das ist ja, was im Leben so passiert. Und jetzt könnte man ja meinen, weil wir ja vom Tod erlöst werden sozusagen, ist das jetzt alles ganz blöd, weil Krankheit und Schmerz doof, deswegen Tod gleich gut. Aber, sagt Chodan, Krankheit und Schmerz sind wichtig. Also im Denken Chodans ist die Krankheit eine Bedingung bzw. Voraussetzung für die Kritikfähigkeit des Menschen. Denn nur wer krank ist, kann die Welt mit einem anderen Blick sehen. Der gesunde Mensch dagegen sieht die Welt eindimensional aus der Sicht der Normalität, die sich vor allem verschließt, was nicht in diese Norm passt. Jeder, der krank ist, ist fähig, diese Komplexität zu wahren und echte Gefühle wahrzunehmen. Er verkehrt also das Ideal des gesunden und schmerzfreien Menschen in ein Ideal eines kranken, von Schmerzen erfüllten Menschen. Da nur dieser die Intensität der Welt in ihrer Fülle erfahren kann. Es reicht nicht aus, einfach krank zu sein, das geht auch nicht, sondern es geht darum, dass man in der Krankheit etwas erfährt, das sonst unerfahrbar wäre, nämlich die eigene Existenz. Also er sieht auch Krankheit als ein zusätzliches Feature, als eine Perspektive, eine zusätzliche. Das hat wieder damit zu tun, dass wir ja gerade schon gelernt haben, dass wir nur selber empfinden können, wenn wir irgendwo Schmerzen haben oder so und wir sitzen beim Arzt und müssen das beschreiben, da merkt man ja, wie schwierig das ist. Und wie lange es dauert, bis der Arzt überhaupt mal begriffen hat, was man von dem oder von ihr will. Das ist alles gar nicht so einfach. Oder wenn man, wie in unserem Fall, an Asthma leidet, du kannst einem Nicht-Asthmatiker nicht erklären, was das bedeutet. Mhm. Das geht nicht. Aber du hast durch dieses Asthma auch was gewonnen. Nämlich diese Erfahrung.
Ja.
Die hat
da
keiner.
Bin ich auch völlig bei Chodan, lange bevor ich ihn kannte, habe ich immer gesagt, dass, ich meine, je schlimmer man eine Krankheit hat, je mehr die einen einschränkt, umso schlimmer ist es. Aber die Erfahrung, gerade auch die frühe Erfahrung, dass man etwas nicht so kann wie andere, dass man an einer bestimmten Stelle nicht so funktioniert wie andere, ist, finde ich, total ein essentieller Lernmoment für Menschen. Und auch, dass man gegebenenfalls, dass das Leben früher endet. Jeder, der schon mal einen Asthmaanfall erleiden musste, kennt auch die Todesangst, die damit einhergeht, gerade wenn man es als Kind erlebt. Das, klar, das prägt einen ganz anders, als wenn man solche Erfahrungen nie macht. Und dieses, was Chodan damit verbindet, diese dadurch die Möglichkeit zu erhalten, überhaupt die eigene Existenz zu reflektieren, das kann ich jetzt, Jahrzehnte später auf jeden Fall, das kann ich sehen, dass es vielleicht einfach viel schwieriger ist für Leute oder sogar unmöglich wird, eine gewisse Tiefe von Reflexion über sich selbst und sein eigenes Leben zu erlangen ohne diese Erfahrung, ohne solche Erfahrung.
Ja. Das ist so. Es ist halt eine Perspektive, die zusätzlich erfahren wird. So wie eine zusätzliche Farbe, die du sonst nicht siehst.
Ja.
Ne? Ja. Die nur alle anderen nicht sehen können, sondern nur die, die chronisch krank sind oder die überhaupt irgendwie mal krank sind. Nun, krank sein bedeutet, in einer bewussten Gegenwart zu leben. Die Krankheit schleudert uns in zwingende Zustände, die wir normalerweise nicht erleben. Damit wir sie indessen urbar und fruchtbringend machen und sie zur Triebfeder unserer Dynamik umwandeln, ist die Steigerung der Schwingungen bis zur Paroxysmus eine unabdingbare Bedingung. Paroxysmus ist ein immer sich steigernder Ausbruch. Schmerz und Krankheit dürfen aber nicht von unserem Dasein Besitz ergreifen, also sie müssen gemaßregelt werden. Nicht wahr? Ansonsten ergreifen und knechten sie uns, bestimmen unser ganzes Leben und das geht natürlich auch nicht. Dann würde die Krankheit zu einem Leiden verkommen, das nur das Leiden und damit vorhandene Krankheit in den Mittelpunkt des jeglichen Denkens und des Subjektes stellen. Also der Mensch würde zum Sklaven der Krankheit werden, wenn er sich nur noch ihr hingeben würde, sozusagen. Und dann tut es ja auch nicht mehr weh. Wenn du dich mit deiner Krankheit abfindest, dann ist es ja auch wieder nicht richtig. Dann reflektierst du das ja auch nicht mehr.
Ja, richtig. Oder wie heute leider zu häufig sich so sehr mit seiner Krankheit identifiziert, dass man sogar Vorteile davon hat. In gewissen Zirkeln auf Social Media.
Oh ja.
Dann ist natürlich mit Leiden gar nichts mehr, sondern andersrum. Dann
sehr
wird es
sehr. Weil die Krankheit idealisiert wird, ja.
Richtig, richtig.
Sehr gut. Oh, gefährlich. Oh ja. Kommen wir bei Hannah Arendt noch drauf. Ja. Wir versauen uns gerade mit ganz vielen Leuten, glaube ich.
Oh. So ist die Philosophie. Sorry.
Nun gut. Er hat auf jeden Fall auch eine Anthropologie, nämlich eine kritisch-skeptische, geklöppelt. Der Mensch ist als Mensch nach Chodan jedenfalls nicht mehr als ein erkranktes Tier mit einem gestörten Bewusstsein und sein Geist nur ein Fehler der Schöpfung. Der Mensch weiß nicht, was er ist. Zum einen ist er ein Tier und auf der anderen Seite sieht er sich als eine Art Gottheit, die etwas der Tierheit, also als etwas der Tierheit überlegen ist. Der Mensch sondert sich also von der natürlichen Welt ab, indem er sich durch seine Fähigkeit des abstrakten Denkens allem anderen, das nicht Mensch ist, entfernt und entfremdet von der natürlichen Welt fühlt. Der Mensch setzt sich nicht nur über den Rest der nichtmenschlichen Welt und alle Tiere, sondern auch über seine Endlichkeit hinweg. Er möchte mehr als lediglich ein Mensch sein und verleugnet dadurch die ganze Menschheit. Chodan sieht darin die größte Tragödie der Menschheit und sagt, so oft ich an den Menschen denke, ertränkt Mitleid meine Gedanken. Der Mensch möchte kein Mensch sein, leidet am Menschsein und vernichtet sich damit. Das Menschsein macht den Menschen unglücklich. Er möchte etwas Vergleichbares haben, an dem er sich orientieren kann. Also erschafft er sich Götter, die ihm ähnlich sind und eine vollkommene Version von ihm sind, von der er aber erschaffen wurde. Und somit ein göttlicher Funke im Menschen immer vorhanden bleibt. Dadurch, dass sich der Mensch an ein metaphysisches Wesen richtet, mit dem er sich vergleicht, verneint er sich folglich selbst. Weil der Mensch nicht weiß, was er eigentlich ist, möchte er das Vollkommenste, das es überhaupt geben kann, werden. Darin sieht er seine Sinnhaftigkeit, das jegliches Handeln und Verhalten des Menschen bestimmt. Er sehnt sich also nach Sinnhaftigkeit, aber genau diese Sehnsucht wird ihm zum Verhängnis. Er gibt sich Menschheitsvorstellungen hin, die es erleichtern zu leben, jedoch die nichts darüber aussagen, was ein Mensch ist und was seine Existenz meinen könnte. Ja, im Grunde genommen wird hier wieder von sich selber abgelenkt und im Grunde genommen wird wieder zu etwas hochgeguckt und man baut sich sozusagen irgendwelche Sachen zurecht, damit man sich nicht mit dem eigenen Ableben beschäftigen muss. Und man baut sich Dinge zurecht, die so sind wie man selber, aber so eine Art Über-Ich. Nicht wahr? Also so einen perfekten Menschen wieder. Das ist auch wieder typisch Mensch. Ne? Es muss ja immer alles perfekt sein. Mhm. Das ist sehr, sehr typisch. Jordan hat übrigens auch ganz stark den Stoizismus kritisiert. Mhm. Weil der Stoizismus macht ja, dass du das Leben, oder es will ja machen, dass du das Leben für dich erträglicher ist. Das hält Jordan für absoluten Wahnsinn. Weil er sagt, ja, aber warum? Wozu? Damit du funktionierst. Und das hält er für absurd. Und da hat er natürlich einen ganz guten Punkt eigentlich. Hm. Weil dann beschäftigst du dich ja schon wieder nicht mit dem, mit den Dingen wie Krankheit und wie Ableben und solche Sachen, sondern du nimmst das dann hin und versuchst das dann sozusagen, ja gut, kann ich eh nicht ändern, muss ich mit leben, naja, dann machen wir mal weiter. So. Ja, du versuchst das Leben für dich kommod zu machen, damit du dich mit den unschönen Dingen nicht weiter beschäftigen musst, sozusagen. Und du versuchst es dir deswegen kommod zu machen, damit du weiterhin schön funktionierst. Und das hält er für absurd. Und für grotesk. Du sollst nicht funktionieren, du sollst denken. Du sollst dich selbst reflektieren. In deinem Leiden in der Welt. Also genau das Gegenteil sollst du machen. Du sollst das Leiden nicht dir erträglich machen, sondern du sollst dich damit auseinandersetzen. Leidensfähigkeit ist das Stichwort. Weil nämlich die eigene Existenz vom Leiden bestimmt wird. Weshalb das Leidensfähigsein ein zentrales Bildungsmoment in der Philosophie Jordans ist. Und die zeigt sich in der Entwicklung des einzelnen Menschen jederzeit. Sobald der Mensch nicht mehr leidet, fängt er an, sich zu langweilen, und verliert die Liebe zum Leben. Denn erst das Leiden an der Existenz ruft die Liebe zum Leben hervor. Er vergleicht das Verhältnis von Leiden und Liebe zum Leben mit einem Gesunden, der dadurch, dass er krank wird, wieder einen Grund hat, weiterzuleben. Denn die Gesundheit lässt ihn stillstehen. Und so wird Leiden zum Beweggrund der eigenen Existenz und ohne dieses würde der Mensch sein Leben nicht wertschätzen. Für Jordan belebt das Leiden die Existenz und macht den Menschen kritikfähig. Und man lernt natürlich auch das Leben zu schätzen, nebenbei mal so. Mhm. Das Leidensfähigsein macht den Menschen zum Menschen, definiert ihn als etwas und befähigt ihn dadurch, die eigene Existenz zu leben und zu lieben. Und den Fortschrittsglauben, der den Menschen zum Größenwahn verleitet, kritisch zu beurteilen. Auf der anderen Seite könnte er natürlich seine Gesundheit zurückerhalten und damit das Leben beenden. Jedoch, was bringt es dem Mensch, gesund zu sein, nicht irritiert von Schmerz und Leiden zu sein? Jeder Mensch leidet unterschiedlich und es gibt kein Kriterium, das aussagen könnte, ab wann jemand leidet oder jemand anders nicht. Niemand kann voraussagen, was aus dem individuellen Leiden entstehen kann, wie es verwendet wird und was es auslöst im Subjekt. Wie es von diesem verstanden wird, und wie die Außenwelt darauf reagiert. Das Leiden entsteht im Subjekt und nur durch dieses wird es gelebt, gefühlt, wahrgenommen und erfahren. Absurdismus ist ja sozusagen so ein bisschen dem Existenzialismus nahe und das merkt man jetzt hier natürlich wieder.
Ja.
Es beschützt den Menschen davor, im Mittelmaß unterzugehen, einer von vielen zu sein, die nur nach Gesundheit, Schmerzfreiheit und Glück streben. Nach Jordanen kann es für die menschliche Existenz nur einen einzigen Grund geben, um überhaupt leben zu wollen, und das ist das Leiden. Das Leiden ist die Fähigkeit, die der Mensch am besten beherrscht und die ihn die Wirklichkeit bewusst werden lässt. Man könnte auch sagen, die Wirklichkeit schmerzt, und dann spürt man die Wirklichkeit nochmal ganz anders, als wenn du sie nur siehst, hörst, riechst, schmeckst oder fühlst. Das Leiden befreit den Menschen aus seiner selbstgewählten Resignation vor dem Dasein. Alle Errungenschaften des Menschen, die durch den Geist erschaffen wurden, sind dem Leiden geschuldet, das aus dem Innersten des Menschen kommt. Das Leiden, das nicht nur das Denken des Menschen betrifft, sondern auch seine sinnliche Wahrnehmung. Ja, also wenn die Wirklichkeit sozusagen auf dich, naja, eindringt und dir wehtut und dir Schmerzen bereitet, egal wie, ob nun physisch oder psychisch, dann spürst du natürlich die Wirklichkeit nochmal ganz anders. Und du hast ein ganz anderes Bewusstsein plötzlich davon.
Das, ja, ich habe mich heute sehr lebendig gefühlt, als ich 10 Minuten Markus Lanz ertragen musste. Doch, doch.
Zum Beispiel.
Er hat völlig recht. Also Spaß beiseite, das ist, er hat ja durchaus einen Punkt.
Absolut. Nicht? Also wer sich stößt, spürt die Wirklichkeit. Ja.
Genau, dann spürt man erstmal, was der Körper so tut.
Nicht wahr? Mhm. Das ist ein Teil der Wirklichkeit, den wir normalerweise im täglichen Leben eigentlich gar nicht haben wollen. Oder Schmerz, Verlust, Schmerz, solche Sachen halt. Das ist aber die Wirklichkeit. Ja. Das gehört dazu.
Ja. Es reißt einen raus aus dieser Illusion, dass alles ist gut und geht für immer so weiter.
Richtig.
Zwingt zur Reflexion, ja, alles völlig richtig.
Und ist eigentlich auch wiederum ein Beweis dafür, dass die Welt dynamisch ist und nicht statisch. Mhm. Nicht. Ja. Und ich habe mir dann die Frechheit erlaubt, ihn nochmal so ein bisschen, also das ist jetzt sozusagen diese ganze Geschichte, die er so an sich von sich gegeben hat. Da war natürlich auch, naja, ich habe versucht mal so ein bisschen, wie sieht er Gesellschaft? Und wie steht er zu diesen ganzen Dingen wie Ethik und Moral zum Beispiel? Und da muss man sagen, das Denken Jordans ist bestimmt von der Abkehr des Subjekts, von der Sozialität und dem anderen Menschen. Ne, geht ja immer um den Einzelnen und so weiter und so fort. Mhm. Der Mensch muss sich kritisch und skeptisch von der normalen menschlichen Welt trennen. Sich in einem Prozess des Leidens von der Konformität des Lebens emanzipieren und zu einem wahrhaft existierenden Menschen zu werden. Also im Grunde genommen geht er mit seinem Denken genau den Weg, den Camus als absolut inhuman empfindet. Nämlich, das Subjekt steht im Vordergrund und bewertet selbstreferenziell den anderen Menschen und die Welt. Die Beschäftigung mit der menschlichen Existenz ist laut Jordan nur möglich, wenn man sich selbst beobachtet und seine Erfahrungen mit der menschlichen Welt kritisch und skeptisch hinterfragt. Für Jordan sind Bezugspunkte außerhalb des Subjekts gefährlich, da sie das selbst täuschen und hintergehen können, also das eigene Ich täuschen und hintergehen können. Camus hingegen kommt schlussendlich Kants Idee des kategorischen Imperativs und der Vernunftsethik näher als jegliche Vorstellung von Nietzsche vom aktiven Nihilismus oder irgend so ein Kram. Aber natürlich steht Jordan der Selbstreflexion auch kritisch gegenüber, da sie in sich selbst verloren gehen kann. Dennoch, sagt er, muss der Mensch sich dieser Gefahr aussetzen, da er ansonsten ein normales Leben führt und sich seiner eigenen Existenz nicht bewusst werden kann. Und das normale Leben bestehe nun mal daraus, dass das Leben auf die Zukunft ausgerichtet und das Dasein nicht vergegenwärtigt wird. Der Mensch strebe beständig nach dem, was er nicht haben könne, und sehe sich selbst als Krönung der Schöpfung. Er nannte den Mensch auch ein umwegiges Tier, das nicht in der Lage ist, sich selbst zu finden. Der Mensch verneint also das Menschsein und sieht sich selbst als etwas Gottähnliches, das dem Fortschritt verfallen ist und deshalb bestimmte Moralverstellungen benötigt, um die Welt und alle anderen Lebewesen zu unterwerfen. Und damit, sagt er, unterwirft sich der Mensch selbst Konstruktionen, die ihm die Möglichkeit verwehren, die eigene Existenz bewusst zu leben. So, Das Existieren wird also zu einer Farce, die lediglich auf der Bühne des Fortschrittsglaubens gespielt wird. Der Mensch soll sich deswegen von Moralvorstellungen trennen. Eine Ethik muss aus diesem Grunde nicht entworfen werden. Die gesellschaftlichen Normen und Werte verursachen Schmerzen. Sie lassen den Menschen am Fortschritt erkranken und er leidet ununterbrochen. Dieses Leiden wird konstitutiv für eine kritisch-skeptische Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz. Nur in der Einsamkeit, sagt er, des Subjektiven findet der Mensch Freiheit, die ihn von den sozialen, kulturellen Täuschungen trennt und zu einem Menschen werden lässt. Also jetzt siehst du Camus wirklich komplett, also der schüttelt jetzt nur noch mit dem Kopf und denkt, um Gottes Willen.
Da setze ich mich mal direkt weg neben Camus an die Seite, weil da wird es natürlich sehr schwierig. Also wenn wir das,
ja, das hat Nietzsche, ne?
Genau, wenn wir das alle tun, dann sind wir halt auch alle einsam im Keller und dann gibt es die Menschheit auch in der, einfach bald nicht mehr. Das weiß ich, also könnte auch gut sein, aber
ja, nee. Das ist ja diese Vereinzelung, die es durchaus auch aus anderen Gründen auch gibt, zum Teil jedenfalls, aber aus den falschen Gründen. Mhm. Also wenn Jordan nennt ja seine Gründe dafür, warum er das gerne hätte. Das sind ja gar nicht die Gründe, die heute stattfinden, warum diese Vereinzelung so ist.
Er macht es bewusst, er will sich dem gegenüberstellen, diesem ständigen Ordnung und Struktur schaffen wollen und Ethik entwickeln wollen und Systeme entwickeln wollen und besser werden und Fortschritt. Er will genau das Gegenteil.
Ja, genau, er will dieses nach vorne denken nicht, dieses in die Zukunft denken nicht. Er soll uns gefälligst mal mit der Gegenwart beschäftigen, mit dem, was ist und nicht, was sein könnte. Ja, kann man alles machen, aber so kannst du natürlich keine, das ist ja sozialethisch nicht zu vertreten, also.
Nee, die Gesellschaft gibt es dann auch einfach nicht. Also,
eben.
Dann gibt es keine, da ist das, dafür muss man schon sehr unsozial unterwegs sein und auch sehr, ich ergänze noch unpolitisch, weil, wenn man nicht zusammenleben möchte, dann braucht man auch nicht Regeln dafür. Und Regeln werden dann ja sowieso auch wieder daneben, ja.
Genau. Und es ist halt komplett Nietzsche.
Ja.
Also, über den wir auch noch reden müssen, irgendwann mal. Der auch so eine ähnliche Vorstellung, das geht schon in die Richtung rein. Also, der wollte auch keine Moral und all dieses Ganze, das würde alles, das ist alles nichts.
So. Genau. Und es geht ja noch weiter im nächsten Punkt. Auch Konzepte wie Verantwortung und Gerechtigkeit sieht er als Illusionen, die wir irgendwie dazu benutzen wollen, Sinn zu finden, Dingen Sinn zu verleihen, irgendwie Bedeutung und Struktur zu schaffen, die natürlich in seiner Welt genauso sinnlos und illusorisch sind wie alle anderen, wie Religionen, wie Ethik. Ja.
Die spielen aber für Camus natürlich eine zentrale Rolle, Verantwortung und Gerechtigkeit. Nicht wahr? Und die Verantwortung manifestiert sich bei Camus aus der Vergewisserung des Selbst, dass durch eine reflektiertere Sicht auf sich selbst auch andere Menschen und die Welt in einem anderen Licht sehen kann. Bildende Erfahrungen mit sich selbst werden so zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der menschlichen Welt und die Sozialität kritisch betrachtet. Dadurch kann man sie dann auch verändern. Das Subjekt übernimmt also die Verantwortung für die Sozialität und tritt für die Gerechtigkeit ein. Bei Camus. Jordan hingegen wendet sich in seinen Werken explizit vom Humanismus ab, denn dieser würde die Menschen wiederum die Freiheit nehmen. Da es sich um ein unlösbares Ideal handle, das die Menschen einzwängt und nicht befreit. Verantwortung kann aus seiner Sicht nur für das Selbst und die eigene Existenz übernommen werden, die jedoch mit der Sozialität nichts zu tun haben müssen. Denn die Sozialität ist diejenige Instanz, die falsche Freiheitsvorstellungen dem Menschen vermittelt und dadurch unverantwortlich mit dem einzelnen Menschen verfährt. Gerechtigkeit kann deswegen auch nicht von der Gesellschaft oder der Kultur ausgehen, sondern nur von sich selbst aus. Verantwortung im sozial-kulturellen Kontext ist eine weitere Täuschung, sagt er, die den Menschen umso mehr in die Versklavung des Fortschritts und des Zukunftsglaubens schickt. Zitat: Das Problem der Verantwortung hätte nur einen Sinn, wenn man uns vor unserer Geburt befragt hätte und wir eingewilligt hätten, eben zu sein, der wir sind. Da der Mensch von Natur aus frei wäre, wird er durch die Zivilisation in seiner Freiheit beschnitten und verliert sich in Konstruktionen und Verantwortung, die als Moralvorstellungen in der Gesellschaft bestehen. Ebenso sind die Gerechtigkeitsvorstellungen lediglich kulturelle Illusionen, die konstruiert sind und eigentlich nicht der Natur des Menschen entsprechen. Jordan sieht die Verantwortung und die Gerechtigkeit als Versklavungsmechanismen der Zivilisation, die den Menschen einschüchtern und ihn etwa durch das Gewissen in seinem Menschsein beschneiden. Das heißt, für ihn sind Verantwortung und Gerechtigkeit ausschließlich sozialreferenziell und deshalb spielen sie in seinem skeptischen Denken keine Rolle. Also sehr subjektiv, also Subjektivismus halt. Und Individualismus natürlich vor allem auch. Ja, das ist schon, das ist so ein bisschen, da könnte Lindner, glaube ich, ganz gut mit relaten.
Ja, wenn alle Bürgergeldempfänger sich einfach mal zu Hause hinsetzen und über ihr Leiden reflektieren würden, dann wären wir alle besser dran.
Oder wie? Nee, aber ich glaube, mit diesem Individualismus könnte er gut.
Ja, da könnte er wohl gut mit.
Das ist ja die falsch verstandene Freiheit bei ihm. Mhm. Für ihn heißt Freiheit ja nicht Öffentlichkeit, sondern für ihn heißt Freiheit ja Individualismus, Hedonismus. Das versteht dieser Mann ja völlig falsch. Aber gut, egal. Und das ist natürlich hier auch ein bisschen so, ne? Mhm. Das muss man schon ehrlich sagen. Bei allen guten Sachen, die er sagt, und man kann ja auch wieder viel mitnehmen von diesem Ganzen hier. Das ist ja wirklich auch gute Punkte. Aber was diese gesellschaftspolitische Geschichte angeht oder überhaupt dieses gesellschaftlich-soziale, da hat er echt einen blinden Fleck, finde ich. Mehrere blinde Flecken. Meiner Meinung nach. Ja, wir haben ja schon über Camus gesprochen. Und er hat ja dieses Buch geschrieben. Und zwar Der Mensch in der Revolte. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Also sowohl die Revolte als auch die Kritik fordern bei Camus den Menschen auf, etwas aktiv gegen bestimmte erdrückende Konformitäten und Ungerechtigkeiten zu unternehmen. So stehen Freiheit und Verantwortung im Mittelpunkt von Revolte und Kritik. Die Revolte klagt das ein, was jedem Menschen als Mensch zusteht, was jedwedes Leben trotz des Absurden zu einem lebenswerten, da menschenwürdigen Dasein macht. Zitat Ende. Also sagt Camus, der Mensch in der Revolte, also dieses L'homme révolté, fordert die freie Existenz des Menschen ein. Er stellt sich gegen jegliche Ungerechtigkeiten und handelt sozialreferenziell. Dabei markiert sein Selbstbewusstsein den Ausgangspunkt für seine Revolte. Denn nur ein Subjekt, das sich selbst vergewissern kann, hat laut Camus die Kraft und den Willen zur Veränderung von Machtstrukturen. Und der Mensch in der Revolte, dieser revoltierende Mensch, als freies und selbstbewusstes Subjekt reflektiert und kritisiert die Art und Weise, wie die menschliche Welt sich konstituiert. Er fordert einen bewussten Umgang mit sich selbst, der Sozialität und der Welt, wobei das Subjekt nicht nur selbstreferenziell urteilen soll, sondern sozialreferenziell sich für andere Menschen einsetzt und aktiv die menschliche Gemeinschaft und die menschliche Welt mitgestaltet. So sieht das bei Camus aus. Ja, und Jordan revoltiert und kritisiert einfach alles. Denn, sagt er, nur wenn alles Erfahrbare in Frage gestellt wird, kann eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst, der Menschheit und der Welt geschehen. Er entwirft implizit eine kritisch-skeptische Anthropologie, die keine expliziten Menschenbilder entwickelt, sondern sich gegen eine anthropologische Universalisierung wehrt. Denn der Mensch würde anhand solcher Bilder des Menschen das Menschsein konstituieren und in seiner natürlichen Erscheinung verfehlen. Das menschliche Wesen wird dadurch zu etwas, was nicht ist und das er nicht sein kann, zu einem Nicht-Tier, zu einem Nicht-Gott. Haben wir schon gehabt. Jedoch kann durch diese Abgrenzung der Mensch nicht bestimmt werden. Der Mensch muss erst verstehen, worin sein Menschsein an sich bestehe, und dies lässt sich nicht anhand von Gesellschaft, Kultur oder Zivilisation erklären. Jordan sieht in diesem menschlichen Objektivierung lediglich eine Ausflucht und er bezeichnet den Menschen als, wie ich schon gesagt habe, als umwegiges Tier. Also ein Tier, das Umwege nimmt und nicht den direkten Weg einschlägt, da dieser schwerer zu verkraften wäre. Der Mensch müsse demnach gegen diese Konstruktion des Menschseins revoltieren. Also der soll laut Jordan auch revoltieren, aber gegen ganz andere Dinge, nämlich gegen alles, sich kritisch und skeptisch betrachten und durch die Erfahrung mit der eigenen Existenz ändern. Allerdings gestaltet sich dieser Weg rein subjektiv und natürlich auch elitär. Weil es kann ja nicht jeder, machen ja nur ganz wenige. Es handelt sich demnach bei Jordan um eine subjektive und elitäre Revolte, die in seiner Konsequenz lediglich dazu führt, dass das Subjekt seine eigene Meinung ausbildet. Durch diese Meinungsbildung wird das Subjekt verändert, denn für Jordan ist das soziale oder auch ethisches Handeln mehr oder weniger ja, eine Verleugnung des Selbst, da man nach ihm wieder in konformen Strukturen der normalen bzw. gewöhnlichen Menschen verfiele. Da sind wir wieder bei Nietzsche, dieses normale, gewöhnliche und so, was er ja auch immer abgelehnt hat. Und damit verliert er natürlich auch seine Kritikfähigkeit. Ja, er verleugnet sie sogar. Mhm. So. Also seine Vorstellung vom Menschen wird somit zu einer Idealvorstellung, die sich selbst ad absurdum führt, sagt Jordan. Das Selbst bleibt dadurch in sich selbst gefangen und die Art und Weise der Reflexion ist keine progressive, sondern eine regressive. Die Einsamkeit ist für Jordan der ideale Ort, um die menschliche Welt kritisch zu hinterfragen und nur in ihr kann diese Kritik bestehen. Sobald das Subjekt in Interaktion mit anderen Menschen tritt, wird die Einsamkeit zu einem Nicht-Ort, die sich infolgedessen nicht mehr vergegenwärtigen lässt. Also er ist einfach gegen alles und er will einfach die Einsamkeit und er will keine Gesellschaft und dieses alles, das würde die Menschen nur beeinflussen, schlecht beeinflussen, das ist nicht gut. Das muss alles rein sein und das muss alles und so. Ne? Alles Subjekt, rein subjektiv. Also man soll einfach gefälligst gegen alles revoltieren und sich von nichts irgendwie, ja, konstruieren oder wie auch immer lassen.
Hm. Ja, jetzt Kann man so stehen lassen.
Ja, es ist halt ein Einsiedler, eine Einsiedlerphilosophie sozusagen, nicht? Ich glaube, Schopenhauer hätte sehr viel Freude daran, an dieser Art von Philosophie. Nietzsche könnte dem zum Teil sicherlich auch was abgewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Wobei Nietzsche natürlich sehr viel heller ist. Also das muss man schon sagen, Nietzsche ist ja eine sehr helle Philosophie eigentlich, ist ja gar nicht mehr so dunkel, wie die Leute immer denken. Schopenhauer würde ich mal als mittlerweile gemäßigten Pessimisten bezeichnen.
Vergleiche. So.
Ja. Ja, aber gut. Also jetzt lassen wir mal dieses ganze Gesellschaftliche weg, was ich schlicht und ergreifend absurd finde tatsächlich und das ist grotesk geradezu. Also das ist eine Philosophie, die kann man eigentlich nicht ernst meinen. Finde ich. Also die gesellschaftliche Geschichte. Das mit der Krankheit und der Geburt und all diesen ganzen Dingen und dass man sich damit auseinandersetzen muss, sind ja ganz viele tolle Punkte. Mhm. Nicht wahr? Aber das Gesellschaftspolitische oder das Gesellschaftliche, was da mitschwingt, das halte ich für grotesk und für Quatsch. Also
ja.
Das ist nicht ernst zu
nehmen. Sehe ich auch so und ich glaube, dass dadurch, dass er sich ja auch selbst immer wieder widersprochen hat, dadurch, dass seine Schriften relativ fragmentarisch sind, glaube ich, können wir das auch so stehen lassen, ohne dass das eine riesige Kritik sein muss. Ich glaube, da würde er uns in Teilen zustimmen.
Ja, wahrscheinlich. Er soll übrigens privat ein ganz, ganz freundlicher, fröhlicher Mensch gewesen sein, der überhaupt nicht böse war oder pessimistisch oder irgendwie dystopisch. Gar nicht.
Schwer vorstellbar, aber ja.
Wenn man sich Interviews von ihm anguckt, herrlich. Auch in deutscher Sprache übrigens. Er kann sehr gut Deutsch. Oder konnte sehr gut Deutsch. Er ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass er gestorben ist. Ne?
Dachte ich auch, sind aber schon 30 Jahre.
Ja, gut. Also er ist ja fast immer noch Gegenwart.
Ja, stimmt. Ja. Für Philosophen, ja.
Ja.
Das war gestern.
Also eben. Ne? Ja, genau. Also ja. Ja, und er hat halt drolligerweise auch gesagt, er hatte auch nie vor zu arbeiten. Also das würde ihm auch nicht in den Sinn kommen. Er hat bis zu seinem 40. Lebensjahr in der Mensa gegessen, weil es kostenlos war. Bis man dann gesagt hat, aber du studierst hier doch gar nicht mehr. Also du musst hier doch jetzt irgendwann mal weg, das kann doch nicht angehen. Und da muss er sich dann was Neues einfallen lassen. Also der hat konsequent an einem Leben gearbeitet, in dem man nicht arbeiten muss. Das finde ich nun wieder bemerkenswert und drollig. Finde ich total gut. Er hat in einer kleinen Wohnung gelebt in Paris. Hat ja dann hinten raus auch noch geheiratet. Also diese Geschichte mit dem, also in Lohnarbeit gehe ich hier nicht nach. Finde ich drollig. Und hat wirklich alles versucht, dem aus dem Weg zu gehen, hat es auch geschafft. Er hat das tatsächlich geschafft. Also das finde ich drollig.
Ja, schon beeindruckend, vor allem in der Zeit. Ja, in der Zeitspanne.
Ja, absolut. Das ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall. Da würde Lindner dann wahrscheinlich wieder nicht mitgehen, weil so geht es natürlich nicht. Es ist ja nicht produktiv. Das macht ja nichts fürs Bruttosozialprodukt und überall. Also so geht es ja nicht. Denken bringt halt kein Geld. Es tut ihm furchtbar leid, aber so ist es halt.
Ja, ja, im Gegensatz zu Erben.
Richtig.
Bei dem man Steuern spart.
Ist richtig. Aber man kann damit Immobilien kaufen und so weiter und so fort. Mm,
natürlich.
Nicht? Ja. Nun. Ja, was ist das Fazit? Das ist keine Systemphilosophie, das kann man so sagen. Man könnte ihn vielleicht als absurdistischen Skeptiker bezeichnen. Und dieser Absurdismus, dieser absurdistische Skeptizismus, diese daraus sich ableitbare Sinnlosigkeit des eigenen Daseins wird dann eben auch das Grundmotiv seiner Schriften, die sich mit dem Schattendasein der Existenz in sarkastischer, zynischer, skeptischer und nüchterner Art auseinandersetzt und teilweise als Leben verneinend erscheint. Aber das will er eigentlich gar nicht, sondern er will mit dieser Methode das menschliche Denken wachrütteln und zum Nachdenken auffordern. Und ich glaube, das ist ihm gelungen, nämlich diese Kritikfähigkeit des Menschen zu wecken und den Mensch als Menschen zu zeichnen. Und ich glaube, weil ich den auch noch nicht so lange kenne, der ist mir in meinen Algorithmus gespült worden, weil ich natürlich bei YouTube auch sehr viele Philosophie-Sachen gucke. Und ich kannte den nicht und war sofort geflasht, weil ich dachte, das ist zwar irgendwie alles total abgefahren, aber darüber müssen wir eigentlich mal reden in unserer Sendung. Insofern finde ich, kann man eine Menge mitnehmen von den Dingen, die er so sagt. Mhm. Persönlich. Für jeden Einzelnen, das sagt er ja auch selber, das ist ja bei jedem anders. Aber sich damit mal auseinanderzusetzen, mit diesen Fragen, finde ich stark, habe ich vorher so noch nie bei irgendjemand anders in dieser Form gehört. Und deswegen ist es natürlich auch originär und singulär. Das ist schon sehr außergewöhnlich, muss man sagen. Also das kannte ich vorher auch nicht. Und ich bin, der hat Punkte, die sehr nachdenkenswert sind, finde ich.
Ja. Ich nehme auf jeden Fall mit, dieses Weltbild als Leben, als das Leiden, was quasi in Nicht-Existenz noch nicht existiert und was mit dem Tod endet, wodurch sich einfach andere Perspektiven ergeben. Mhm. Auf das Leiden, aber auch auf das Leben, auf die Freiheit. Das finde ich, da sind schon ein paar interessante Gedanken dabei, die ich so vorher noch nicht gehört habe und die auf jeden Fall das meine Gedankenwelt bereichern, lass mal so ganz grob sagen. Mhm.
Ja, mich hat vor allem auch was mit dem Leiden sehr interessiert. Also dass ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich durch meinen Asthma eine neue Perspektive habe, eine Wahrnehmung habe, ein Teil der Wirklichkeit wahrnehme, den andere nicht wahrnehmen. Mhm. Da wäre ich so nicht drauf gekommen und das gefällt mir natürlich. Das macht mich ja auch zu dem, der ich bin und so weiter und so fort. Und das ist ja ein etwas, woran man leidet. Was einem aber, wie gesagt, eine weitere Perspektive gibt. Das ist eigentlich ein Feature, ein zusätzliches, was man hat in seinem Werkzeugkasten. Und das ist interessant. Das ist sehr interessant. Das finde ich schon einen starken Gedanken. Dass wir durch das Leiden auch eben eigentlich nur das Leben leben und auch nur deswegen leben wollen und können, weil das uns treibt. Das finde ich spannend. Interessant, wirklich interessant. Und dass man eben diesen Tod nicht mehr so dämonisieren soll und
ja,
diese ganzen Geschichten und dass eben, wie du schon richtig gesagt hast, dass uns das dieser theoretische Freitod natürlich eine Perspektive wiederum eröffnet, die das Leben relativ macht und nicht mehr absolut. Wobei der Tod an sich das Ganze eigentlich auch schon macht, aber der theoretische Freitod macht uns das Leben weiter. Der macht es erträglicher. Weil diese theoretische Möglichkeit, glaube ich, sehr viel entkräftet. Das finde ich schon einen sehr spannenden Gedanken. Sehr cool. Sehr ernsthafter Philosoph. Ja, finde ich bemerkenswert. Ja, wenn man was kritisieren wollen würde, dann ist es natürlich schon so, also dass er im Gegensatz zu seiner Philosophie ja als optimistischer und lustiger Mensch beschrieben wurde. Und er war auch kein misanthropischer Schwarzseher oder notorischer Pessimist. Gut, er war natürlich auch kein, in seinem Werk ist er ja auch kein notorischer Pessimist und Schwarzseher, sondern er versucht ja eigentlich den Leuten das Leben erträglicher zu machen. Insofern muss man das vielleicht auch ein bisschen relativieren. Aber was man auf jeden Fall kritisieren kann, er hat natürlich schon dafür gesorgt, dass dieses Klischee von diesem, dass seine Philosophie sozusagen seiner Person nach außen hin entspricht. Nicht wahr? Das ist vielleicht so eine kleine Kritik. Naja, und dass die gesellschaftliche Komponente natürlich komplett negiert wird, das ist tatsächlich mehr als einmal los für mich.
Ja.
Also das, dann soll er lieber gar nichts dazu sagen. So. Als sich da dann auch noch einzubringen, weiß ich nicht. Das halte ich für grotesk.
Ja, das ist der schwierige Teil, den können wir in Zukunft auf jeden Fall ausblenden.
Den können wir auf jeden Fall ausblenden. Aber alles andere ist zumindest sehr bemerkenswert und nachdenkenswert. Mhm. Und ich glaube, ich werde über sehr vieles, was dieser Mensch gesagt hat, noch sehr viel nachdenken und reflektieren. Das passiert ja auch nicht mit jedem Philosophen, nicht?
Ja.
Ja, also ich hoffe, ihr habt mit diesem Entree, möchte ich mal sagen, in die philosophische Welt des Jahres 2025, wir dachten, wir beginnen mal mit was Fröhlichem im Jahr 2025, am Anfang des Jahres, hat man ja auch so ein bisschen Aufbruchstimmung und da wollten wir das Ganze mit einer fröhlichen Philosophie untermalen. Ich hoffe, das ist uns gelungen, nicht? Und mit diesen Worten würde ich die berühmte Frage stellen, Bier?
Bier.
Ja, Moment.
So, also ich finde das, find das sehr passend, ja,
ja, ja. Ja, da müsstest du mir jetzt eigentlich, also das ist ja ein Bier aus Jennys Heimat, sozusagen.
Naja, nebenan. Also wenn man aus dem hohen Norden kommt, dann ist es quasi irgendwo hier, das ist wahr.
Naja, es ist ja, also Paderborn liegt 50 Kilometer südlich von Bielefeld.
Ja, das ist doch irre weit weg.
Ja, wollte ich nicht. Also.
Paderborn allerdings sehr katholisch geprägt, von daher wehre ich mich gegen den Begriff Heimat. Aber wir sind bei Paderborner Pilger Naturtrüb. Mhm. Mal was anderes. In Paderborner kennt ihr vielleicht von der Kneipe nebenan oder vom Kiosk nebenan, wenn es den noch bei euch gibt. Das ist das Bier, was man sehr häufig in Dosen sieht, weil es ziemlich billig ist.
Ist das noch so?
Das ist auch gleichzeitig immer noch so, aber parallel arbeitet Paderborner natürlich auch an den anderen Zielgruppen. Und ich glaube, denen ist dieses Pilger Naturtrüb eher gewidmet, als den Leuten, die einfach das billigste Bier vom Kiosk kaufen möchten.
Okay. Ja, also zumindest liegt es in der Nähe von Bielefeld.
Mhm.
Und ja, ist eine Braustätte, die Paderborner Brauerei halt, ist eine Braustätte, deren Brautradition bis ins Jahr 1852 reicht. Seit 1990 gehört man zur Warsteiner Gruppe. Und mit Blick auf Nachhaltigkeit ist die Brauerei stolz darauf, mit Windenergie zu brauen. Ja, die Stadt Paderborn liegt an bedeutenden Pilgerwegen. Du hast ja gerade schon das Katholische erwähnt. Mhm. Und heute ist ja Pilgern und Wandern voll im Trend. Und deswegen, in Anlehnung an historische Rezepturen, hat der Braumeister der Brauerei mit ausgesuchten Hopfensorten, da lässt uns die Brauerei leider im Dunkeln, welche das sind, und Malzen ein Landbier gebraut. Nämlich eben dieses Paderborner Pilger, naturtrüb, feinmild und süffig soll es sein. Es ist ein Zwickelbier und Zwickel ist, nennt man auch Kellerbier. Es ist ein unfiltriertes, naturtrübes Bier. Zwickelbier oder eben auch Kellerbier ist vor allem in Österreich, in Franken sowie in der nördlichen Oberpfalz verbreitet. Dort heißt es wohl Zeugel. So, wir haben es zu tun mit 11,8 Grad Plato, Stammwürze, 5% Alkoholvolumenprozenten. Über die Hopfenbittere schweigt die Brauerei. Wir haben es mit Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Hier bösen Blick einfügen und Hefe zu tun. Und es gibt ein sehr schönes, auf der Website der Brauerei kann man die Rezeptur, also da kann man ein schönes PDF Dokument runterladen, wo alle möglichen Sachen stehen. Fand ich eigentlich erstmal sehr vorbildlich, aber dann stand da weder was von Hopfenbittere noch was, also das fand ich ein bisschen schade, noch welche Hopfen, welchen tollen Hopfen und welches Gerstenmalz denn nun verwendet wurde, was der Braumeister da so genutzt hat, was die Brauerei da so angepriesen hat. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Ja. Ich kenne das Emblem, dieses Label gar nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das die gleiche dieselbe Brauerei ist.
Ja. Muss ich ganz ehrlich genau sagen. Genau deswegen meine These, dass es wahrscheinlich sich einer anderen Zielgruppe zuwendet.
Ja.
Es hat so ein bisschen was, ist so eine Mischung aus sehr modern und sehr traditionell. Ne? Dieser Pilger, die Stadt, ein paar städtische Gebäude unten, eher so mittelalterlich aufgemacht. Als hätte das Kirche, gerade. Ne? Genau.
Sah nicht da drei Hasenfenster drin?
Richtig, das habe ich sogar schon mal gesehen. Ja, ja.
Diese drei Hasen im Kreis, sozusagen.
Die Gewitter, das ist so.
Ne? Also das sind Kirchenfenster halt. Ja. Ja. Das sind drei Hasen, die so im Kreis angeordnet sind, sozusagen. Mhm. Und so sind es der Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder Hase zwei. Nämlich.
Ganz berühmt. Den Rest kann man auf Wikipedia nachlesen.
Jo, könnt ihr mal nachgucken. Genau. So, mal öffnen das Ganze hier,
ne? Mal in Paderborn vorbeischauen. Ja.
Wo ist denn die Entspannungsverdampfung? Na, sowas.
Ja, ich hatte auch nur ein bisschen hier.
Noch nicht so sicher, ob ich da nicht schon wieder schimpfig bin.
Und ich finde, das ist mein Bier, das sehr bernsteinfarben ist.
Ja, das ist kräftig bernsteinfarben, oder?
Ja. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, das ist unser absoluter Running Gag noch aus Whisky-Zeiten, dass alles bernsteinfarben ist. In diesem Fall stimmt das aber tatsächlich. Also maximal könnte man noch so was sagen wie Hellgold, aber es ist schon sehr rötlich und sehr, sehr bernsteinfarben.
Das finde ich auch. Ja, schön. Schöne Farbe, muss man sagen.
Ja, und leicht trüb, also wenn irgendwo Naturtrüb draufsteht, denke ich ja immer, es wäre dann doch ein bisschen mehr, aber nee, gut, leicht. Das
ist schon ziemlich trüb.
Ja, ja.
Also doch schon.
Also nicht klar. Das
nee.
Ist auch klar.
Ja, wollen wir verriechen?
Ja.
Ja.
Malzig auf jeden Fall.
Ja. Sehr weich.
Sehr weich und es hat irgendwie was von Wiese, oder? So
ist es
Wiese.
Was so ein Hauch Getreide, aber nur wirklich ganz im Hintergrund. Leicht hopfig.
Stimmt, ne? So ein bisschen hopfig. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das auch ein bisschen bitter ist.
Und so ein bisschen hefig auch.
Auf jeden Fall malzig, genau. Hefig, malzig. Tja, aber die Wiese, dieses nasse Sommergras.
Ein bisschen blumig fast, findest du nicht?
Ja, genau. Das habe ich jetzt hier auch nicht erwartet, aber es ist eine interessante Note.
Blumenwiese, ja. Ja, das ist sehr mild. Ich würde es jetzt von der Nase her als eher süffig einordnen. Also nicht negativ gemeint. Sehr angenehm, ne?
Ja, bin sehr gespannt, ob sich das bestätigt.
Ich auch. Ja, dann wollen wir das mal ganz normal probieren, nicht?
Oh ja, sehr gerne.
Ja. Ja, dann Prost!
Prost.
Ja, ein bisschen Hopfenbitter. Aber die Hopfenbittere schön im Hintergrund. Oh. Ja, also die Hopfenbittere ist da. Aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie sofort man nimmt sie wahr, ja.
Es ist schon sehr, sehr fein, ja.
Ja, sehr schön.
Aber es ist erstaunlich weich und rund.
Jo.
Ja, auch wirklich so mild und süffig, das.
Jo. Wie in der Nase, ne? Ja. So leicht würzig, finde ich es auch. So ein Hauch.
Ja, so würzig und malzig, das ist so sehr, sehr nah beieinander. Schön. Und irgendwie auch, also hätte ich jetzt bei mir gar nicht erwartet, der Hopfen und Malz, die bleiben auch ein bisschen dabei im Abgang. Schön.
Ja, stimmt. Stimmt. Relativ wenig Frucht, ne?
Ja, irgendwie gar nicht. Also außer man sieht die Blümchenwiese als fruchtig, aber eigentlich ja nicht. Das ist, nö, schön.
Nee, nicht vorne.
Erfrischend und...
Das ist ein wirklich Ich finde, das ist so ein richtiges Sommerbier, oder?
Mhm, total. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Bei Kellerbier denke ich immer an ein bisschen was Malzigeres. Vielleicht ist das ein falscher Eindruck, aber nicht schön. Also frisch, rund,
durchaus. Mild,
nett. Da kann man auch durchaus mal ein zu viel trinken. Vielleicht ist es deswegen.
Wahrscheinlich ist es so gedacht, ja. Ich weiß gar nicht, ist es eher ein günstiges Bier oder ist es eher ein teureres Bier?
Ist auch eher ein günstiges Bier.
Ein günstiges, okay. Ja, also ich muss sagen, Paderborner habe ich früher hier in Flensburg mehr wahrgenommen. Also ist heutzutage sehr in den Hintergrund getreten, weil ich glaube, dass andere Biere mittlerweile bei Aldi und Lidl dann wahrscheinlich so ihre Abnehmer finden. Die heißen dann wahrscheinlich irgendwie anders. Ja, mag auch sein, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach alt und sie ist deswegen nicht.
Hier war Paderborner, also das normale Pilz, lange dafür bekannt, dass es die, wie man hier unten so schön sagt, die Sprittis trinken, weil es einfach günstig war. Ja.
Gab es bei Aldi
und
früher.
Und ich meine, wenn der, ja, richtig, genau, oh ja, hier auch genau bei Aldi. Und ich meine, wenn das Pilz auch so süffig ist wie das Kellerbier hier, gut. Dann verstehe ich auch, das kriegt man, glaube ich, ganz gut runter.
Ja, wobei ich verstehe immer nicht, Alkoholiker und Bier macht doch gar keinen Sinn, oder?
Ja, ist ein bisschen teuer, ne? Würde ich mich auch irgendwie anders beschäftigen.
Ja, und auch die Flüssigkeit, um Gottes Willen. Also, hat was Süßliches, ne?
Auch. Ja, bestimmt.
Ja. Ja, interessant. Eine Wandlung, die ich so nicht erwartet hätte von so einer Brauerei, die sich offensichtlich in ganz andere Richtungen entwickelt hat. Ob das nun mit dieser Warsteiner Gruppe zusammenhängt, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist schon sehr interessant.
Das finde ich auch, habe ich auch nicht erwartet. Also gerade, dass sie so viel Geld ausgeben für mehr Nachhaltigkeit und irgendwie umweltfreundliche neue Braumethoden. Interessant.
Schön,
ich bin sehr positiv überrascht.
Ich auch, total. Ein
leckeres Bier habe ich echt nicht erwartet, dass es vor allem auch so gut, also so schön aufeinander abgestimmt und so rund ist.
Voll.
Das kann ich mir durchaus auch mal vorstellen, freiwillig irgendwo zu bestellen.
Absolut.
Wirklich lecker.
Also wirklich, muss ich aber auch sagen.
Einfach, aber sowas. Ausgewogen.
Was steht denn hier noch? Ja, das kann ja wieder keiner lesen. Ach, meine Güte, nochmal hin. Ich brauche mittlerweile eine Lupe, ne?
Lesebrille nennt sich das.
Unser Braumeister hat es auch schade, dass der Name nicht erwähnt wird.
Das finde ich auch sehr schade und das finde ich auch ein bisschen sketchy, wie sagt man auf Deutsch? Braumeister wird nicht erwähnt, Leute werden nicht erwähnt, nicht mehr wie viele Leute oder so, keine Ahnung. Oder irgendwas, was doch die Leute ein bisschen identifiziert oder verortet. Tja. Aber ja, wer weiß, was für Vorgaben da aus der Warsteiner Gruppe kommen zum Marketing.
Ich finde es auch bemerkenswert, dass da die ausgesuchten Hopfensorten erwähnt werden.
Ja, aber dann nicht welche.
Nicht welche und dann hinten raus Hopfenextrakt.
Ja, ja. Also falls das hier jemand hört, der mit Paderborner zu tun hat, das könnt ihr doch mal ergänzen irgendwo, oder?
Ja, das wäre toll.
Zumindest diese Angaben, das wäre doch schön. Ja.
Also wir mögen dieses Bier wirklich. Wir finden das richtig toll. Aber ihr könntet da ruhig ein bisschen, also der das gebaut hat hier, der hat das, der verdient es, mit seinem Namen hier drauf zu stehen. Oder die. Ja. Kann ja auch eine Frau sein, weiß ich ja nicht. Also, das finde ich aber schade, weil, also erstmal, erster Kritikpunkt, der Mensch, der das gebaut hat, steht hier nicht drauf. Was sind das für Hopfensorten, die angeblich so toll sind? Die hätte man auch ruhig mal mit draufschreiben können. Und Hopfenextrakt brauchen wir auch, genauso dringend wie ein Loch im Kopf.
Ja, was kann man sich dann sparen?
Weil es schmeckt ja, ne? So ist ja nicht. Also, insofern haben sie ja alles richtig gemacht. Aber es finde ich schade, dass das da nicht mit draufsteht. Ja, aber das Emblem, das, die ganze Aufmachung gefällt.
Ja, da habe ich Spaß dran. Bei rausgekommen.
Jo, definitiv. Ja, was machen wir damit? Auf unserer Bierskala von 1 bis 7?
Ich bin also. wie immer sehr gewollt, das sehr positiv zu bewerten, weil ich auch wirklich sehr positiv. Was
geht das wieder los?
Sehr positiv beeindruckend.
Ich sag's dir jetzt schon. Du wirst wieder, irgendwann im Jahr wirst du dich wieder darüber beschweren.
Ja, dann habe ich wieder diese Inflation von Punkten, ist schwierig. Na gut, erstes Bier im Jahr, dann lassen wir das mal direkt sein und geben eine 4. Aber ich will eigentlich eine 5 geben, dem Geschmack nach. Ich finde es nämlich wirklich sehr gut.
Ja, also ich wäre jetzt auch bei 5.
Ja, dann brauche ich mich nicht zurückhalten. Das ist einfach eine 5.
Ja, ich dachte, du fängst jetzt wieder mit 6 oder sowas an.
Ach so, nein, um Gottes Willen. Da muss dann noch ein bisschen mehr passieren. 5 ist eine sehr gute Note für ein sehr leckeres Bier.
Also es ist
aber
eine schwache 5,
halt nicht irgendein.
Oder?
Genau, aber es hat ja jetzt auch nicht irgendwie 20 komplexe Nuancen und irgendwie Tralafitti. Gut, man muss auch kein Tralafitti haben, aber es ist einfach nur ein einfaches, leckeres, gutes, ausgewogenes Bier. Schön.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch gut. Und 5 von 7 Punkte ist viel. Mhm. Ja, das ist wirklich viel. Da könnte sich was drauf einbilden. Schreib den Braumeister da drauf, sag mal. Also das ist ja wohl.
Punktabzug für fehlende Informationen.
Ja, wirklich. Für fehlende Lobhudelei auf den Menschen, der das gebaut hat. Das hat er wirklich verdient. Oder sie. Also wirklich. So was. Na gut. Wie dem auch immer sei. Wir haben leckeres Bier getrunken. Wir haben das Paderborner Pilger getrunken. Es handelt sich um ein Kellerbier oder Zwickel. Wie auch immer. Naturtrüb. Dementsprechend. Und es gab 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende der ersten Sendung im Jahre 2025 angekommen. Und man höre und staune, ich glaube, das nächste Mal gibt es eine ganz normale Sendung mit ganz normalen Themen.
Mhm. So ist es. Wir haben, wie dann auch viele Wochen später noch, 2 Alben dabei. Wir haben ein etwas kontroverses Thema, mal schauen, dabei. Oh. Und wir haben wieder ein Bier dabei.
Was?
Wenn wir unser Open Mic, unser Open Mic, wenn wir uns da weiter dran trauen. So. Aber wichtig ist, wir hören nächste Woche Franz Ferdinand oder Franz Ferdinand. Ich finde es ja immer schön, wie sie es selbst sagen. Das Album heißt The Human Fear.
Ja.
Passt gut. Außerdem wird es dann nochmal spannend mit Avalanche, Kaito und Talitakum. Was ganz Besonderes.
Sehr schön.
Und verkosten werden wir, für alle, die uns im Internet hören, ein Hefeweizbier von Oettinger.
Das ist übrigens die Marke, die Paderborner abgelöst hat.
Als Billigbier, ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und die jetzt aber auch schon nicht mehr da ist.
Richtig, auch die bauen sich
richtig um. Ja. Dass es alles so gibt, ja. Ja, Franz Ferdinand, ja, das ist wie mit Haken, ne?
Ja.
Eine Band, die sich nach dem deutschen Wort Haken benannt hat, aber sich Haken auch, finde ich toll. Ja, die Briten. Nun gut. Ja, ihr Lieben. Auch im Jahre 2025 wäre es super, wenn ihr uns liken, kommentieren und weiß ich nicht, was alles würdet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch im Jahre 2025 teilt, uns besternt, bei Spotify vor allem. Da ist wirklich, also da müsst ihr wirklich mal, also da müssen mehr Sterne her. Wir brauchen mehr Sterne, oder wie das heißt da, sind es Sterne? Ich glaube ja.
Ja, es sind Sterne.
Ja. Wir brauchen mehr Sterne bei Spotify, viel mehr Sterne. Also das geht so nicht. Genau, da muss jetzt mal besternt werden. Da. Ja, bitte. Lass mal viele, viele Sterne da für uns. Das wäre toll. So, und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.